Auch wenn wir zurzeit oftmals mit Filtern unterwegs sind, empfinde ich unsere Zeit als äußerst ungefiltert. Ungefilterte Kritik, ungefilterter Ärger, Unmut, ungefilterte Ängste, Sorgen, ungefilterte emotionale Überforderung oder manche sind einfach schon filtermüde geworden. Ich denke, ein bisschen mehr Barmherzigkeit würde uns allen, uns selbst und auch den anderen gut tun. Und das ist auch die Aufforderung von Jesus in Lukas 6, Vers 36. Seid also genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Die Aufforderung von Jesus, dem Beispiel des himmlischen Vaters zu folgen und barmherzig zu sein. Und zwar so, nicht wie wir es gut finden, sondern so, wie er ist. Ja, wie kann ich so barmherzig sein wie Gott? Diese Aussage ist für mich ziemlich einfach, sie ist für mich ziemlich klar, aber ziemlich schwierig umzusetzen. Ich möchte es auch noch veranschaulichen heute Morgen mit diesem Bild, das ab und zu eingeblendet wird. Ein Bild von Sabine Waldmann-Brun. Gibt es auch als Kartenposter oder Lesezeichen. Wie kann ich so barmherzig sein wie Gott? Das ist für mich die erste Frage natürlich, ja, wie barmherzig ist denn Gott überhaupt? Also wenn ich meine Barmherzigkeit an Gott orientieren soll, ist für mich die erste Frage, so als Denkender, wie barmherzig ist Gott eigentlich? Was meint Barmherzigkeit eigentlich? Oder was zeichnet Gottes Barmherzigkeit aus? Üblicherweise in zwischenmenschlichen Kontakten, und das ist im Alltag auch nicht wirklich schlimm, werden ja Beziehungen geprägt von einem gegenseitigen Miteinander. Und wenn es positiv ist, das Miteinander, dann wird die Beziehung gestärkt, man wird stärker verbunden. Der eine gibt ein gutes Wort, der andere gibt ein gutes Wort zurück. Man ist dann bereit, auch füreinander die Kohlen aus dem Feuer zu holen, Schwierigkeiten miteinander zu bestehen. Wenn ich gut reagiere, reagiert der andere gut und so weiter und so kommt es zu einer Verbindung. Und wenn es aber schlecht läuft, wir in Konflikte geraten, dann kommt Distanz zwischen Menschen. So funktionieren wir. Wenn der andere gut ist zu mir, bin ich wieder gut und so weiter und so fort. Jetzt Barmherzigkeit heißt demgegenüber aber, dass ich innerlich vom Schicksal des anderen Menschen, meines Gegenübers, meines Nächsten bewegt bin, obwohl ich ihn vielleicht auch gar nicht kenne. Selbst sogar, wenn er mal böse zu mir gewesen ist und ich ihm trotzdem helfen will, ihm trotzdem gute Worte gebe, ihm meine Liebe zeigen will. Das heißt, dass ich Mitleid empfinde, heißt barmherzig sein, ohne zuerst eine Ursachenforschung zu betreiben oder eben mein Verhalten abhängig zu machen, wie der andere eigentlich auf mich reagiert. So können wir sagen, unsere Rettungsdienste sind eigentlich die beste Veranschaulichung dafür, was Barmherzigkeit bedeutet. Es ist ein Unfall passiert auf der Autobahn, sind verschiedene Autos involviert, es gibt Verletzte, leicht Verletzte und schwer Verletzte. Und da kommen die Rettungsdienste, die Ambulanzen, was tun sie dann? Nicht, dann machen sie zuerst Interviews, wer ist jetzt schuld, wer ist zu schnell gefahren? Okay, der ist schuld, das war der Raser, den lassen wir mal liegen schön und kümmern uns zuerst um die anderen. Nein, sie kommen einfach hin, schauen, wer braucht etwas und derjenige, der es am meisten braucht, um den kümmern sie sich zuerst. Ohne zu fragen, warum und wie. Das ist Barmherzigkeit. Oder angenommen, jemand hat sich eingeschlossen in einem Haus und zündet nun das Haus an, weil er so verzweifelt ist in seinem Leben und mit dem Leben abschließen will. Dann wird die gerufene Feuerwehr nicht vor dem Haus stehen bleiben und sagen, er hätte das gewollt. Soll er es halt so haben, wie er es will. Nein, sie werden hineingehen, weil es ihre Aufgabe ist, Menschenleben zu retten. Ursachenforschung ist nicht ihr Aufgabengebiet. Oder wie viele Bergretter sind trotzdem unterwegs, Menschen zu retten? obwohl es Abschrankungen gibt, obwohl Pisten gesperrt sind, obwohl Hüttenwarte wegen dem Wetter abgeraten haben, die Bergtour zu unternehmen und die Leute gehen doch und dann sagen die Bergretter nicht selber schuld, sondern sie gehen hin, weil sie Leben retten wollen. Das ist Barmherzigkeit. Handeln aus Liebe und des anderen Willen, auch wenn der andere nicht mehr kann, weil er vielleicht bedürftig ist, mittellos oder im Moment unfähig, weil er quasi jetzt durch den Unfall nicht in der Lage ist dazu. Das Paradebeispiel der Bibel ist der barmherzige Samariter. Deshalb gibt es immer noch Samaritervereine in der Schweiz. Weil der barmherzige Samariter war ein Mensch, der nicht geschaut hat, was sind jetzt genau die Umstände, was jetzt genau passiert, sondern hat einen Menschen gesehen, der Hilfe brauchte und hat ihm geholfen. Barmherzigkeit heißt auch Liebe zu üben, den Menschen gegenüber, die das vielleicht auch gar nicht wollen. Ich mache einfach, was ich tue, aus innerer Überzeugung, weil ich bewegt bin von dem, was einen anderen Menschen beschäftigt oder belastet. Und genauso ist eigentlich die Barmherzigkeit Gottes. Genauso wird Gottes Barmherzigkeit geschrieben. Und übrigens finden wir die längsten Texte über die Barmherzigkeit Gottes, finden wir im Alten Testament. Zum Beispiel in Psalm 103, ich lese da einmal ein paar Verse vor, wo die Barmherzigkeit Gottes beschrieben wird. Meine Seele preise den Herrn und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Meine Seele preise den Herrn und vergiss nicht all das Gute, was er für dich getan hat. Er ist es, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt. Er ist es, der dein Leben aus dem Tod erlöst, der dich krönt mit Güte und Erbarmen. Er überschüttet dich mit Gutem. Wie ein Adler, so erneuert sich deine Jugendkraft. Nur Gerechtes tut der Herr und schafft Recht allen, die unterdrückt werden. Seine Wege hat er Mose gezeigt und seine Taten dem Volk Israel. Voll Erbarmen und Freundlichkeit ist der Herr, voller Geduld und reich an Güte. Nicht auf Dauer klagt er an und nicht für immer dauert sein Zorn. Nicht nach unseren Sünden behandelt er uns, und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Denn so hoch sich die Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte gegenüber denen, die ihn ehren. Soweit der Osten entfernt ist vom Westen, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich der Herr derer an, die mit Ehrfurcht begegnen. Denn er weiß, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage. Er blüht auf wie die Blume auf dem Feld. Doch wenn der Wind darüber weht, dann ist sie nicht mehr da und keiner weiß mehr, wo sie gestanden hat. Gott gibt mir das, was ich brauche. Nicht das, was ich verdiene. Das ist Barmherzigkeit. Und ich finde es übrigens interessant, dass Barmherzigkeit auch heute, auch in unserer Gesellschaft, die eigentlich nicht mehr so viel mit Gott am Hut hat, Barmherzigkeit doch noch so definiert, wie sie die Bibel beschreibt. Wenn wir sonst unser Alltagsleben betrachten, ist es so, dass praktisch alle unsere Begriffe, alle unsere Vorstellungen, die sind entweder von der Aufklärung geprägt, der Mensch ist das höchste Wesen, sein Verstand prägt alles, oder die Evolution, alles ist durch Zufall entstanden. Aber Barmherzigkeit, wenn wir darüber nachdenken, kommen wir eigentlich immer auf eine Definition, die der Bibel nahe ist. Einerseits klar, weil die Evolution hat überhaupt keinen Platz für Barmherzigkeit und in der Aufklärung hat es mehr eine Nebenrolle und deshalb ja, verstehen wir doch Barmherzigkeit, und das finde ich schön, noch eigentlich so, wie sie die Bibel beschreibt. Jemand gibt mir nicht das, was ich verdiene, sondern das, was ich brauche. Oder Jesus der ja gewohnt ist und gekonnt, alles auf einen kurzen Nenner bringt, der sagt einfach, fasst eigentlich die Barmherzigkeit Gottes in einem Halbsatz zusammen in Lukas 6, Vers 35 vor unserem Predigttextvers. Denn auch Gott ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen. So bringt Jesus Gottes Barmherzigkeit auf den Punkt. Gott ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Und das sogar so stark, dass wir es manchmal vielleicht sogar als ungerecht empfinden können. Ist Gott großzügig zu undankbaren und böswilligen Menschen? Und deshalb sagt Jesus, und seid genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Ja, wenn ich mir das so überlege, wie Gottes Barmherzigkeit ist und was sich Jesus so vorstellt unter Barmherzigkeit, dann komme ich für mich zum Schluss, also ich kann es nicht. Ich kann nicht so barmherzig sein. Ich lese jetzt einmal noch kurz vor, wie sich Jesus Barmherzigkeit vorstellt, wie er Barmherzigkeit definiert. Das ist im Text vorher und nachher von Lukas 6, 36, seid also genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Ich lese mal Vers 27 bis 38, da gibt uns Jesus so eine Vorstellung, was er unter Barmherzigkeit vorstellt, wie er die Barmherzigkeit Gottes sieht und was er sich wünscht, wie wir Barmherzigkeit üben sollen. Aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich, begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Haltet dem, der dich ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Schenke dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. Behandelt die Leute genau so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Denn wenn ihr nur die liebevoll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht dann eure besondere Freundlichkeit? Denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen in Liebe begegnen. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die wiederum für euch Gutes tun, worin besteht dann eure besondere Leistung? Denn genau das tun ja auch die, die ansonsten gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn ihr anderen nicht deshalb etwas ausleiht, weil ihr für euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist daran schon besonders? Denn selbst die, die Gottes Gesetz nicht beachten, leihen denen, die genauso wie sie leben und verfolgen dabei das Ziel, eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Handelt stattdessen so. Erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Verleiht ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr eine große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des allmächtigen Gottes erweisen, denn auch er ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Seid also genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Und verurteilt niemanden, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Behandelt niemanden von oben herab, dann werdet auch ihr nicht verächtlich behandelt. Vergebt anderen, dann werdet auch ihr Vergebung erfahren. Gebt großzügig und es wird euch gegeben werden, ein wirklich gutes Maß. So wie Weizen, der gerüttelt und zusammengedrückt wird und dann sogar noch aus dem Behältnis überläuft, so wird euch das Gute in den Schoß geschüttet werden. Ja, es ist so, mit dem Maß, mit dem ihr andere messt, werdet auch ihr selbst gemessen werden. Ja, wenn ich es jetzt gelesen habe und mir noch selber vor Augen führe, dann ist noch klar, ja, Jesus, Gott, weiß nicht, was du genau willst, aber Das kann ich nicht. Ich kann das nicht erfüllen. Feinde, Liebe, Menschen Gutes tun, die mich hassen, nicht beleidigt sein, wenn ich beleidigt werde und so weiter und so fort. Wiederum die Kurzfassung von dem allen sagt Jesus, behandelt einfach die Leute so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Ist auch unglaublich einfach formuliert, aber unglaublich schwierig zu leben. Und ich glaube, wir würden wohl alle zustimmen. Wir würden sagen, die Welt würde doch ganz anders aussehen, wenn wir das könnten. Wenn das gemacht würde. Es gäbe so viel weniger Leid, so viel weniger Streit, so viel weniger Krieg, so viel weniger Missverständnisse. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht. Ich kann nicht so barmherzig sein wie Gott. Ich kann nicht so barmherzig sein wie Jesus. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Auch genau der Punkt, warum Jesus diese Messlatte so unglaublich hoch ansetzt. Ich für mich komme zum Schluss, er setzt diese Messlatte unglaublich hoch an, weil er zuerst mir zeigen will, dass ich selbst Barmherzigkeit brauche. Nicht die anderen brauchen zuerst Barmherzigkeit. Nicht der Nachbar, der immer zur falschen Zeit den Rasen mäht oder der immer nachts seine Löcher bohrt oder weiß auch nicht was, sondern ich. Ich bin der Erste, der Barmherzigkeit braucht. Und das Erste ist, was wichtig ist, dass ich überhaupt zu einem barmherzigen Menschen werde, dass ich zulasse, dass Gott mit mir barmherzig ist. Mit meinen Fehlern, mit meiner Vergangenheit, mit dem, was ich schlecht gemacht habe. Wir können uns auch fragen, was unterscheidet Petrus von Judas? Beide waren Jünger von Jesus. Beide hat Jesus auserwählt, um ihm nachzufolgen. Der eine hat sich erhängt, der andere wurde Apostel. Warum? Hat der eine etwas Schlimmeres gemacht als der andere? Nun, sie haben es unterschiedlich gemacht. Aber wenn wir der Sache auf den Grund gehen, kommen wir zum Schluss. Beide haben einfach Jesus bewusst verraten. In einer anderen Situation, vielleicht mit einer anderen Absicht, aber grundsätzlich haben beide dasselbe getan. Aber der eine wurde Apostel und der andere dachte, mir kann nicht mehr vergeben werden. Und das ist der Punkt. Petrus, sein Herz hatte eine offene Tür, damit Gott an ihm barmherzig sein durfte. Und das war der Unterschied. Und deshalb wollte auch Petrus weiter Jesus nachfolgen. Mich quasi, das Erste ist, mich in der Barmherzigkeit baden. Mit diesem Bild von Susanne Waldmann-Brun ist dort so ein Strom zu sehen, der von oben kommt. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns erfüllen soll, mit der wir uns aussetzen sollen. Und das gilt zuerst einmal mir selbst. Und das Schöne ist ja, Gott weiß darum, dass wir diesen Strom der Liebe, diesen Strom der Vergebung von oben, dass zuerst wir ihn brauchen, bevor wir überhaupt daran denken sollten, anderen Menschen gegenüber barmherzig zu sein, oder bevor wir daran denken sollten, uns zu bemühen, so barmherzig zu sein wie Gott. Gott weiß ja darum, der Psalmist hat gesagt, warum ist eigentlich Gott so barmherzig mit uns Menschen? Warum ist er das eigentlich? Weil er weiß, wer wir sind. Weil er weiß, dass wir vergänglich sind, weil er weiß, dass wir schwächlich sind, weil er weiß, dass wir versagen, weil wir Fehler machen. Deshalb ist Gott barmherzig, weil er uns kennt. Und das ist für Gott kein Grund, seine Barmherzigkeit aufzugeben. Noch kein Ereignis der Weltgeschichte, noch kein Fehler eines Menschen konnte Gott daran hindern, seine Barmherzigkeit auszuleben. Und das ist auch heute noch so. Paulus hat das für sich so formuliert in Römer 5, Vers 8. Doch Gott hat seine Liebe zu uns ganz deutlich gezeigt dadurch, dass Christus für uns in den Tod ging, als wir noch Gesetzesübertreter waren. Und wenn wir das mit dem Fokus von Paulus betrachten, dann sagt er, er war ja praktisch wohl etwa gleich alt wie Jesus. Das heißt, die sind wie miteinander groß geworden. An einem anderen Ort, mit einem anderen Ziel, mit einem anderen Hintergrund. Aber sie waren ähnlich alt. Das heißt, währenddem Jesus lebte und Jesus wirkte, war auch Paulus im Studium und am Wirken und machte seine Fehler und war dann nachher gegen die Christen. Und Paulus staunt jetzt über der Barmherzigkeit Gottes, obwohl Jesus wusste, dass da ein Paulus ist, der mal Christus verfolgen wird und das alles einen Unsinn finden wird, war Jesus bereit, für ihn zu sterben. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, dann müssen wir eigentlich noch von einer viel größeren Barmherzigkeit Gottes ausgehen, weil wir müssen diesen Vers eigentlich so formulieren, dass Jesus bereit war, aus Liebe und Barmherzigkeit zu uns, für uns in den Tod zu gehen, bevor wir überhaupt geboren wurden. Bevor wir je überhaupt etwas gedacht haben, etwas falsch gemacht haben, war Jesus bereit, für meine Schuld zu sterben. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Und die lässt sich durch nichts aufhalten. Nun, wie kann ich also so barmherzig sein wie Gott? Der erste Schritt ist zu erkennen, dass ich der Erste bin, der Barmherzigkeit braucht. Und dass ich jetzt zulasse, dass Gott, wie er es will und wie er ist, dass er barmherzig ist mit mir. Das heißt, wenn Gott sagt, er denkt nicht mehr über meine Fehler nach von gestern und vorgestern, dann muss ich es auch nicht mehr. Ich bin frei. Ich darf frei sein. Es gibt Vergebung. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn wir merken, wie stark, wie groß Gottes Barmherzigkeit in mir ist. Und ich wage die Behauptung, dass ich niemals einem Menschen mehr vergeben werde müssen, als Gott mir vergibt. Und das ist deshalb das Erste, zu erkennen, ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Und das macht uns dann auch schon barmherziger gegenüber anderen Menschen und dann auch die Barmherzigkeit einüben, weil wir könnten ja sagen, diese Messlatte, sie ist so groß, es gibt viel zu tun, lassen wir sein. Wir schaffen es ja eh nicht und eigentlich müssen wir sagen, ja, das ist wohl so, dass wir das nicht schaffen. Aber dass wir es nicht schaffen, ist für Gott keinen Grund, dass wir uns nicht auf den Weg machen, zu barmherzigen Menschen zu werden. Wo kann ich beginnen? Wie kann ich Barmherzigkeit einüben? Wenn wir vielleicht noch mal einen Blick werfen können auf dieses Bild, dann sehen wir dort Menschen, die einfach irgendwo hinschauen und Jesus, der sich einem einzelnen Menschen zuwendet. Ich sehe jetzt da so ein Bild, würde ich sagen, auf der linken Seite und diesem Strom. Für mich Jesus, der sich uns zuwendet und sich den Menschen zuwendet. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Gott wendet sich nicht ab, Gott wendet sich zu. Und nun sind wir auch quasi gefordert oder gefragt, dass wir Barmherzigkeit einüben. Was man nicht kann, kann man auch mit Gottes Hilfe auch üben. Aber wo kann ich beginnen? Ich glaube, das Erste ist, dass ich ein neues Lebensziel ins Auge fassen sollte oder nicht muss. Wer barmherzig ist, muss ja nicht barmherzig sein, sondern er will es ja. Und deshalb kann es hier auch kein Muss geben. Aber beseelt zu sein vom Wunsch, Christ zu sein. Ich glaube, das ist der Anfang von Barmherzigkeit. Beseelt zu sein vom Wunsch, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis Christ zu sein. Jesus hat es so formuliert in Lukas 6, 35. So werdet ihr euch als wahre Kinder des allmächtigen Gottes erweisen. Das ist eigentlich das Anliegen von Jesus. Deshalb sagt er dann drei Verse später, seid so barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Warum? Weil wir als Menschen, die an ihn glauben, die sich als Christen bezeichnen, uns als Kinder Gottes in dieser Welt erweisen sollen. Und ich kenne das nicht, wenn das nicht auch mein Lebensziel ist. Dass in allen Lagen, in den gemütlichen und ungemütlichen Lagen, ich mich als Kind von Gott erweisen möchte. Als Christ. Eine Grundhaltung. Und dann hat Jesus natürlich noch ein paar Tipps, wie wir es konkret einüben können, gleich nach diesem Vers. Seid also genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Da sagt er, und verurteilt niemanden. Wisst ihr, ich habe das Gerede manchmal von unserer toleranten Gesellschaft satt, wenn ich sehe, wie verurteilend Menschen heute gerade wegen Corona miteinander umgehen. Ich finde, das Klima ist unglaublich verurteilend geworden. Corona lässt verurteilen, auch Medien. Oder zum Beispiel, als jemand ja forderte, was an sich mal auf den ersten Gedanken fast wie einleuchtet, quasi jemand, der sagte, Corona-Leugnern sollte man ein Spitalbett verweigern. Auf den ersten Blick scheint es fast wie logisch zu sein, auf den zweiten merken wir, ja, das ist eben dann ganz alles andere als Barmherzigkeit, weil Barmherzigkeit hilft, ohne zu fragen, wer jetzt gerade schuld ist. Die Frage wird anderweitig geklärt oder an einem anderen Ort, das kommt schon auch. Aber wir sind so verurteilend geworden und ich muss echt sagen, ich liebe die Medien, auch wenn sie offen und kritisch sind, aber ich habe einfach Mühe, wenn so ständig nur alles verurteilt wird. Zum Beispiel mit den Impfstoffen. Jetzt wurde wieder zu wenig bestellt und weiß nicht was. Wisst ihr, wie es tönen würde, wenn es im Moment keinen Impfstoff gäbe und in einem Jahr noch keinen Impfstoff gäbe? Warum hat man so viel bestellt? Und mit dem habe ich Mühe. Und hier denke ich, wäre Barmherzigkeit gegenüber denen, die versuchen, Verantwortung zu übernehmen, einfach schlichtweg angebracht. Oder das Zweite, behandelt niemanden von oben herab. Hier können wir aktuell unglaublich Barmherzigkeit einüben. Niemanden von oben herab behandeln. Wisst ihr, wie viele Corona-Experten es gibt in der Schweiz? So viele wie Einwohner, oder? Unglaublich, mir tut es manchmal weh, wie man von oben herab miteinander umgeht. Und wer hat jetzt Recht und wer ist noch ein rechter Christ oder ein Halbchrist, wenn er wie was sieht? Also mir wird es manchmal wirklich schlecht, wenn ich mal so offen sein darf. Nicht von oben herab, sondern ein bisschen Demut gehört auch zur Barmherzigkeit. Und vergebt anderen. Auch hier können wir einüben. Und da muss ich sagen, da bin ich sogar mit Christen, ich bin jetzt 27 Jahre Pastor oder bald 28, und etwas hat mir immer am meisten zu schaffen gemacht. Wie lange sich Christen an Fehlern von anderen oder von Gemeinden aufhalten. Manchmal Jahre und Jahrzehnte. Und das tut mir weh. Und ich glaube, Gott tut es auch weh. Weil Gott möchte Barmherzigkeit, Gott möchte, dass Fehler vergeben werden. Und Fehler heißt für Gott, er will nicht mehr daran denken, das heißt, er spricht auch nicht mehr darüber. Er lässt es sein. Das heißt, Barmherzigkeit will mich dazu bringen, meinen Nächsten, auch wenn das total fehlerhaft ist und wenn auch einer mühsam ist, wenn das wirklich auch Realität ist, dass ich ihn mit Gottes Brille betrachte, mit der Brille von Gottes Barmherzigkeit. Das hat nichts damit zu tun, dass manchmal auch Konsequenzen gefragt sind, aber eben, wie ist es mit den Rettungsdiensten? Sie fragen im Moment nicht, wer ist jetzt genau schuld und wer muss das alles bezahlen und so weiter und so fort. Das kommt nachher, aber jetzt geht es darum, Barmherzigkeit zu zeigen. Oder ein anderes Übungsfeld zum Beispiel, wo man Barmherzigkeit einüben kann, jetzt gerade auch in Corona, ist Geld. Vers 38 heißt, gebt großzügig. Und es wird euch gegeben werden, ein wirklich gutes Maß. So wie Weizen, das gerüttelt und zusammengedrückt wird und dann sogar noch aus dem Behältnis überläuft, so wird euch das Gute in den Schoß geschüttet werden. Das heißt, Gott verspricht, für uns zu sorgen, Gott im Übermaß zu beschenken, wenn auch wir bereit sind, weiter zu schenken. Spenden, teilen, auch Geld oder Zeit, ist ein Übungsfeld, um barmherzig zu sein. Und wie viele Gemeinden, wie viele Kirchen, auch wie viele Werke haben im Moment Mühe, obwohl eigentlich noch im Moment wohl für viele oder für manche mindestens oder für die Mehrheit noch ähnlich viel Geld wie vorher vorhanden ist. Zeit für Barmherzigkeit. Ja, das ist natürlich die Frage, wo wäre es für mich vielleicht angebracht oder dran, Barmherzigkeit einzuüben? Ich bin so froh, dass ich nicht selber tun muss, sondern Jesus mich mit seinem Geist der Barmherzigkeit immer wieder neu erfüllen will. Und dass ich das lernen darf und kann und Gott um meine Schwäche weiß. Aber dennoch, das Ziel hat er vor Augen. Seid also genauso barmherzig wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Ich bete noch. Vater im Himmel, hab du ganz herzlichen Dank. Ja, ich muss es anders sagen, ich bete dich an, weil du so barmherzig bist. Du gibst mir, du gibst den Menschen, jedem Einzelnen von uns, nicht das, was wir verdienen, sondern das, was wir brauchen. Und du gehst nicht so mit uns um, wie wir mit dir umgehen, sondern einfach so, wie es dein Herz sagt, das voller Liebe, voller Güte und voller Barmherzigkeit ist. Und ich möchte dich jetzt um viel Kraft bitten, gerade auch für alle Christen, für Menschen, die an dich glauben. Lass uns jetzt, heute, morgen, Boten deiner Barmherzigkeit sein. Schenk, dass wir uns in dieser Zeit uns als deine Kinder erweisen können. Dass wir es lernen, barmherzig zu sein, so zu lieben, wie du liebst, so zu vergeben, wie du vergibst, so demütig zu sein, wie du auch demütig bist. Danke, dass du uns hilfst. Amen.